Willkommen bei Canale Grande. Geschichten aus der Intercom. Mit Tobias Krämer und Jan-Niklas Schatka. Der Podcast mitten aus der Eventbranche. Achtung, schon geht's los. Start in 3, 2, 1, go.
Hey Tobi, schön, dass du da bist. Hier bei mir im sonnigen und warmen Berlin.
Danke, hier ist es schön.
Wie geht's?
Mir geht's gut. Es gefällt mir ausgezeichnet. Als wir gestern Abend hier angekommen sind und die Technik aufgebaut haben und dann noch essen waren, das war ein sehr guter Einstieg.
Ja, so soll es sein. Wenn es dem Tobi gut geht, geht's uns allen gut, würde ich sagen.
Erzähl mir eine Geschichte. Aber erzähl sie mir gut. Stichwort Storytelling.
Oh, Riesenthema.
Das war eine Zeit lang ein Reizwort für mich. Aus allen Richtungen kam, das war so mein Eindruck, auf einmal dann so Bemerkungen wie, da muss ein besseres Storytelling her. Das hat mich so genervt. Ich hatte so das Gefühl, die Leute kommen gerade von irgendeiner Schulung oder von irgendeiner Fortbildung, wo sie von einem überbezahlten Coach zum Thema Storytelling fertig gemacht wurden.
Du meinst also das Thema, was über Jahre immer der rote Faden irgendwie ist und plötzlich das Modewort Storytelling und jetzt müssen wir da alle irgendwie performen oder kreativ werden?
Ich hatte den Eindruck, das ist so ein Zauberwort, um langweilige Sachen aufzupeppen oder Dinge, die eigentlich sachlich betrachtet vielleicht nüchtern erzählt werden, irgendwie aufzupeppen. Das ist so das eine und dem anderen, dem steht aber auch so gegenüber, dass ich hatte ja mit Musikjournalismus zu tun, also ich habe mir Jazz im Fernsehen gezeigt, also Konzertmitschnitte und dann gehören auch Interviews dazu. Und dann, wenn dann von irgendeinem Facebook-Manager oder Facebook-Managerin die Bemerkung kam, da muss mehr Story her, frag doch den Gregory Porter mal, warum der so eine seltsame Mütze anhat.
Und der Jazzmusiker mit dem Tuch drunter.
Großer Fan bin ich von dem. Und das kam mir dann in dem Augenblick so trivial vor. Und ich dachte, was willst du von mir? Natürlich, das ist doch Boulevard. Ich frage doch jetzt nicht Gregory Porter, warum er so eine lustige Mütze aufhat. Andererseits.
Weil, wenn ich fragen nach darf, weil es wahrscheinlich dir eher um die Musik geht und weniger um die Mütze und das Tuch darunter. Oder warum?
Ja, genau. Ich dachte, das spielt doch keine Rolle, ob der jetzt eine Mütze hat. Aber wenn ich da ehrlich sein soll, ne? Weißt du, warum der die Mütze aufhat? Also dieses Tuch um seine Wangen. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er hat so ein Hautproblem oder zumindest mal gehabt und deswegen hat er es eine Zeit lang getragen und jetzt ist das zu seinem Markenzeichen geworden. Also wenn ich jetzt so fair und ehrlich bin, ist das vielleicht doch eine valide Frage. Aber mich hat das irgendwie damals gekränkt und ich dachte so, das hat doch mit Storytelling nichts zu tun. Wo keine Geschichte ist oder zumindest keine Geschichte, die du hören willst, da erfinde ich keine dazu. Also ich frage ihn auch jetzt nicht, also ich suche nicht bei dem Kandidaten nach Geschichten wie, hatte dein Vater zufällig keine Beine oder hat deine Mutter einen Pinguin überfahren oder irgendwas Dramatisches? So.
Auf der anderen Seite, wenn ich da, ich glaube zu wissen, was du meinst, aber auf der anderen Seite, wenn es ja hilft, irgendetwas zu transportieren als Inhalt oder wie jetzt vielleicht bei dem Jazz-Festival oder im TV, kann man da einfach hart schnell umschalten. Das gilt es zu vermeiden und alles, was anreichernd ist, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu behalten, ist doch vielleicht ein probates Mittel.
Ja klar, also einen Anker schmeißen und die Leute reinziehen sozusagen in das, was ich ihnen vermitteln will, das ist natürlich eigentlich King oder Queen. Ne? Das
ist ja bei uns in der Eventbranche, ich meine, wir haben ja Überschneidung. Du machst viel Fernsehen, aber auch viel Event. Bei mir ausschließlich Event. Natürlich auch Storytelling an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, wenn man in irgendeiner Form drüber nachdenkt, was für Chancen das irgendwie gibt, ist ja schon eine sinnvolle Möglichkeit. Ne?
Ich meine, also dieser vorwurfsvolle Ton. Ich bin sofort auf damit.
Ja.
Nein, ist ja klar. Ich habe ja nur gesagt, das hat mich provoziert. So,
ja, okay,
ich habe das ja jetzt kapiert. Also ich finde das auch wichtig. Und ich liebe es, dann darfst du auch gleich weiterreden, nachdem ich dich jetzt so ausführlich unterbrochen habe. Ich liebe es, wenn Leute gut Geschichten erzählen können. Also das ist ja das, wenn ich es mal schaffe, Ich hol kurz aus, okay?
Bitte.
Ich sitze im Hotelzimmer nach der Probe und denke so, Alter, es ist 20 Uhr, der Abend ist noch jung. Ich suche mir jetzt eine tierisch geile Serie bei zum Beispiel Netflix raus und dann snacke ich mir die rein und das wird so geil, weil ich werd mich von dieser Geschichte, von dieser Erzählung, werde ich mich reinziehen lassen und alle meine Sorgen sind bis zum Morgengrauen verschwunden. Ne? Also wir wissen beide, was dann in Wirklichkeit passiert. Ne?
Ja, nach 10 Minuten einschlafen.
Ja, und zwar auf der Suche nach der Serie und man denkt so, ja, die, nee, die nicht, die. Ja, ich weiß nicht. So, also ich genieße, also das Einzige, was mich interessiert, sind, ich bin nicht so der Doku-Fan, anders als du, so viel kann ich jetzt schon mal spoilern, aber gute Geschichten, ich bin an Fiktionen interessiert. So.
Ja, absolut. Gut,
auf den Events, die du eben angesprochen hast, und dann darfst du weiterreden, mein lieber Jan, da geht es ja natürlich darum, da werden ja nur Wahrheiten verbreitet, da geht es ja um Fakten, also vielleicht sogar um Verkaufen oder um Informationen für Produkte oder Marken oder Situationen, nenne ich es mal, da geht es natürlich um Wahrheiten, aber die zu verpacken oder die Art und Weise, wie wir kommunizieren, da ist natürlich Storytelling gut, wertvoll, schön, toll.
Ja, und eine
Riesenchance. Kunst vielleicht sogar, ne?
Also wenn ich über das Thema nachdenke, ob es jetzt roter Faden und vor allem Storytelling heißt, es ist ja schon erschreckend eigentlich, wie viele Impressionen, wie viele Impulse jede Sekunde auf uns einprasseln. Überall in Werbung, morgen nur durch die Stadt mit dem Fahrrad fahren und an allen Ecken und Enden blinkt und blitzt irgendwas. Die Aufmerksamkeit, gerade die Spanne ist minimal, ist ja auch nachvollziehbar, weil alle 3 Sekunden irgendwas anderes kommt. Und ich glaube, eine gute Story, egal ob im Fernsehen, egal ob beim Event, ist natürlich mega hilfreich, ne? Weil du sagtest ja eben, du deine Netflix-Serie, die dich packt und catcht, am Ende der fesselt, ist ja wahrscheinlich auch das richtige Wort, wo man eintaucht und man am Ende auf die Uhr guckt und denkt, oh, das waren jetzt 1,5 Stunden, das kam mir vor wie 5 Minuten, weil die Story gut ist, weil sie gut präsentiert ist, weil man wissen will, wie es weitergeht. Und ist ja am Ende wie ein Eindringen in das eigene Innere von außen und berührt werden, emotional berührt zu werden. Finde ich beim Event eine mega Chance auch, ne? Also gerade da höre ich es in meinem beruflichen Umfeld an jeder Ecke, ne? Gerade auch immer der Gegner im Publikum, nämlich das Handy, was plötzlich rausgenommen wird. Ich sitze ja oft in der Regie hinten oder irgendwie oben, habe einen guten Blick. Verrückte Sachen, die da passieren, vieles eben leider abtauchen in das eigene Handy. Und dann ist das ja eigentlich ein harter Indikator, dass der Redner, die Redner auf der Bühne wohl offensichtlich das Publikum ein bisschen verloren haben. Mhm. So.
Glaubst du, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer geworden ist, dass es schwieriger geworden ist?
Ich glaube schon, auf jeden Fall.
Schnell zu messen natürlich, ne?
Auf jeden Fall, alles schnell, ne? Und auch hier die Verquickung wieder zu unserer gemeinsamen Leidenschaft der Musik. Allein wie Musikstücke in der Länge auch geschrieben werden, ne? Auf TikTok-Maß ungefähr, ne? Nach 1:15 muss der Track irgendwie vorbei sein, ne? Da sind nicht mehr die Nummern 3,5 Minuten und das ist 10 Jahre her und gehen wir nochmal 20 Jahre zurück. Da ist auch mal gerne eine 6,5 Minuten Mega-Nummer völlig okay. Und ich glaube, das ist an allen Ecken und Enden gerade. Es muss schneller, es muss aufmerksamkeitshaschender am Ende sein. Und die Story zählt auch, ne? Gerade im TV, wenn ich daran denke, wie viele Stories bei einem Sänger vorgelagert werden. Ne? Du sagtest eben, die Mutter mit ihren Pinguinen, ne? Da ist fast wichtiger, dass da eine Pinguinfarm im Garten irgendwie ist, statt dass der Performer irgendwie gut singt. Ne? Aber eben direkt eine emotionale Verknüpfung, weil man Aufmerksamkeit steigert und weil man ja eine Verknüpfung zum Protagonisten irgendwie schafft.
Ja, irgendwo muss eine Idee herkommen und dann versucht man gemeinsam die Geschichte zu erzählen. Ich war auf einem Event, sollte das quasi abbilden für einen Stream, viele Kameras. Da ging es um eine Herstellerfirma für Klimaanlagen. Wie heißt das nochmal? Wärmepumpen und sowas, belüften und so weiter etc.
Ja, die haben früher Gaswasser-Scheiße gesagt, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
ja, genau. Und die hatten Informationen, die sie an den Mann und die Frau bringen mussten. Und dann hieß es ja, wir haben uns da was überlegt, aus dem eigenen Team raus. Also Menschen, die sonst nicht gestalterisch tätig sind, haben sich da eine Geschichte über die Füße.
Mir schwant Böses.
Und ich dachte so, sofort setzt du, also ich habe es gelesen und gesehen, ich sah schon, wie die ersten Requisiten auf die Bühne getragen wurden und ich dachte, das ist jetzt versteckte Kamera der Schatka, lauert doch hier irgendwo. Also Volkstheater, Niveau, dachte ich, Achtung für Fluchtgefühle und Fluchtgefühle und bitte. Ab. Und ich dachte, nee, das, ich muss jetzt all meinen Mut zusammennehmen und ich muss zum Kunden und sagen, ich rate davon ab, das ist, Leute, ja. was habt ihr da vor? Das wird peinlich.
Fremdschämen.
Ja. Und it turned out, das war richtig gut. Also, warum war das richtig gut? Weil das mich von Sekunde eins dann, als die dann auftraten, ja, berührt haben. Das klingt so albern, aber die waren ehrlich, die waren authentisch.
Und vor allem, du bist wahrscheinlich eingetaucht in die Geschichte und hast
tatsächlich.
Wahrscheinlich wie die Zuschauer, okay, ich weiß genau, was du meinst.
Ich weiß auch, dass ich mit den Kameraleuten, also ich meine Intercom, ne? Wir haben dann, wenn man sicherstellt, dass es wirklich nur, also dass diskret ist, wer da mithört, mitlauschen kann, ne? Da macht man die Bemerkung, das ist mitunter sehr riskant. Aber dann wurde natürlich auch gelästert und gesagt, Alter, ist das jetzt, ist das deren Ernst? Guck mal da und so. Und dann braucht es ein Minütchen oder zwei und es fängt an zu wirken und dann war es toll.
Ja, und vor allem auch im Hinblick, glaube ich, auch auf die Zuschauer. Ne? Ich meine, die Protagonisten machen ja ihre Performances oder Vorträge nicht nur für die Tech-Crew oder für dich oder für mich, sondern für die Zielgruppe, die da vorne sitzt. Ne? Und ich glaube, wenn da die Story genau die richtige ist, die Menschen fesselt, packt, da abholt, wo sie stehen, taucht man ein und ist gefangen und folgt auch. Und so werden Informationen auch gut transportiert.
Aber wie kommt man auf diese Ideen? Also ich meine, das hat ja jetzt gut funktioniert, ne?
Ja.
Manchmal erlebt man Sachen, die funktionieren nicht so gut. Oder man denkt sich, bleiben nicht bei der Wahrheit oder sind, das ist nicht authentisch. Das ist, meine Oma hat früher immer gesagt, das ist zu Räsche gemacht.
Ja.
Also das ist
ja. Mir kommt nur als Exkurs gerade noch ein Bild in den Kopf. Noch viel, viel mehr Jahre her und auch gar nicht mehr so oft leider gesehen, weil irgendwie die Handys oder die Fernseher und Laptops da den Platz eingenommen haben. Aber es ist ja ein Stück weit so ein bisschen das Lagerfeuer auch. Ne? Man sitzt am Lagerfeuer und es werden Geschichten erzählt und auch Geschichten transportiert. So war es ja viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte her, dass so auch Wissen vermittelt wurde und nicht nur die Kinder am Lagerfeuer, sondern eben alle dem guten Geschichtenerzähler zugehört haben. Ne? Und ich meine, ich erinnere mich selber als Kind, dass dann die Oma irgendwie Ob Gulch ein bisschen was erzählt hat,
ja,
von ihrer Jugendkindheit Erlebnissen und man und wie oft wir dann auch gesagt haben, erzähl doch bitte nochmal. Das war so eine fesselnde Geschichte. Ne? Und ich meine, das ist ja fast die Blaupause auch fürs Fernsehen oder für Event, eben genau diese Mechanismen aufzugreifen.
Ja, tell it again. Also die Funktionalität von Geschichten erzählen, also dass Inhalte historische oder gesellschaftlich relevante überliefert werden, sicherstellen kann man das dadurch, dass man die Geschichte gut erzählt und dass die sich verankert, ne, in den Menschen. Und
also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass du ein wunderbarer Geschichtenerzähler bist. Also auf jeden Fall, wenn wir beide sprechen, was wir oft machen. Ich bin auf jeden Fall immer sehr, also es wird viel gelacht. Und aber ob da viel Sinnhaftes drin ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber du kannst wunderbare Geschichten erzählen, lieber Tobi.
Danke.
Da fällt mir zum Thema Geschichten erzählen eine Sache gerade ein. Habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber so Storytelling, so ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Ich wurde angerufen von einem Kunden und es drohte quasi ein Auftrag und ich war natürlich direkt sehr offen und fragte erstmal, ja, worum geht es denn? Na, es war auch ein Neukunde und es stellte sich heraus, dass der Kunde aus dem Bereich, also er war Großhändler für Kondome. So, und es gibt Erotikmessen. Ich muss fairerweise sagen, ich war noch auf keiner. Auch ich habe den Job zwar bekommen, aber ich war dann da nicht in der Umsetzung.
Wollte ich gerade fragen, was ist eigentlich eine Erotikmesse?
Wie gesagt, ich habe wahnsinnig viele Bilder im Kopf. Wahrscheinlich stimmen nicht alle.
Wo wir gerade in Berlin sind, ne?
Ja.
Dem Deutscher Filmpreis, der war immer in der Messe.
Ja.
Wie heißt das da? Masurenallee gegenüber vom... Ja, ist ja scheißegal. Und da war auch immer danach oder davor, weiß ich noch, beim Aufbau stand immer Werbung für Erotikmessen. Und dann dachte ich so,
ich glaube, ein Riesenmarkt. Aber ich bin kein Gast da, war auch nie da. Aber zurück zur Geschichte.
Würdest du auch niemals hingehen, habe ich gesagt.
Würde ich auch niemals hingehen.
Okay, danke. Danke für die Bestätigung.
Es ging also um eine Erotikmesse und dieser Großhändler für Kondome hatte einen Slot auf der Hauptbühne dort bekommen. Wohl
Mainstage.
Sehr begehrt, weil natürlich alle Aussteller da diese extra Präsentationsfläche für sich nutzen wollten. Und er fragte mich jetzt, ob ich denn der Richtige wäre, da irgendwie eine Geschichte, eine Story zu kreieren, dass sein Slot dort für ihn werbewirksam gefüllt wird. Und ich nahm dann auch die Herausforderung erstmal an und habe einige erste Ideen, wobei ich möchte gar nicht behaupten, dass das Ideen waren, aber Großkostüme in Form von Kondomen und irgendwelche Tänzer mit poppiger Musik, was für ein Wortspiel, habe ich natürlich direkt mal ausgeschlossen. Ich wollte den Kunden natürlich auch seriös dort irgendwie platzieren und auch durch die Story nachhaltig seine Produkte verankern. Also hatte ich mal überlegt und mit meinem Team auch so ein bisschen gesprochen, gebrainstormt und hatte mal überlegt, gibt es denn vielleicht irgendeine Person, mit der man das verknüpfen kann, also eine historische Person, weil es musste auch nicht zwingend eine Geschichte sein, die wahr ist. Also ich konnte auch im Bereich Fiktion, dachte ich, da ein bisschen rumwildern und da vielleicht den Aufhänger setzen. Und hättest du eine Idee, Tobi, an wen ich vielleicht gedacht haben könnte? Ein Mensch aus der Vergangenheit, prominent, würde ich sagen.
Patrick Swayze.
Fast. Also das war Nummer zwei auf meiner Top-2-Liste.
Wie hieß nochmal die Rolle, entschuldige, die er gespielt hat bei Dirty Dancing?
Oh, gute Frage. Der Johnny.
Keine Ahnung.
Der Johnny, ich würde sagen.
Okay, Johnny.
Der Johnny. Aber es war nicht Patrick Swayze, wäre Nummer zwei in meiner Liste gewesen. Nee, es war Casanova. Ja, es ist ja, soweit ich weiß, eine Figur aus der, also eine realistische, eine damals lebende Person. Und ja, ein großer Womanizer, würde man auf Neudeutsch sagen.
Ja, doch.
Und irgendwie war das mein Aufhänger.
Auch Namensgeber der Pizzeria, in der wir gestern Abend waren. Erinnerst du dich?
Ach, verrückt. Ja, da habe ich nicht drauf, bin ich schon tausendmal vorbeigelaufen. Aber zurück zur Story. Also, Casanova. Ich habe gedacht, das könnte ein Aufhänger sein. Und so der Gedanke, ich weiß nicht, wie viele hunderte Jahre er früher gelebt hat. Es gab mit Sicherheit keine Kondome, beziehungsweise ich glaube in der Recherche wurde sogar provisorisch irgendwelche aus tierischen Produkten irgendwelche Verhütungsmittel irgendwie erzeugt. Wie auch immer.
Pinguinhaut.
Pinguinhaut. Mein Aufhänger letztlich war, meine Grundidee für diese Story war, dass es vielleicht einen Moderator aus der heutigen Zeit, also ein Profi gibt, der mit dem Geist oder dem mit einer off-voice gesprochenen Casanova-Rolle quasi spricht. Und somit gibt es ein Zwiegespräch über, wie schön es denn gewesen wäre, wenn dieses große, wunderbare Produktportfolio meines Kunden denn schon da gewesen wäre und was das für Casanova für weiterführende Möglichkeiten gehabt hätte und. Also ich glaube, es ist nachvollziehbar, wo so eine Story...
Ja. Und kam das zur Aufführung?
Das kam zur Aufführung. Der Kunde fand das super, weil das eine gewisse Seriosität und gewissen Witz auch hatte. Das Publikum konnte zwar sehr verbal natürlich, ist auf einer Messe immer ein bisschen schwierig, aber man konnte sie eben catchen. Es stand jemand auf der Bühne, man hatte eine direkte Ansprache und dann eben durch diese Off-Voice eben auch die Möglichkeit, der Story da mal sich fesseln zu lassen oder mindestens mal ein Schmunzeln und dadurch auch einen Aufhänger zu haben und vielleicht auch im Nachgang, dass auch darüber gesprochen wird, ne? Dass eben die Kondome, die Produktpalette mit der amüsanten, interessanten Geschichte verknüpft war. War schon ein spezieller Job, muss ich sagen, vor allem als dann zur Vorbereitung die etwas größere Karton an Produktbeispielen ins Büro flatterte.
Pinguinhäuten.
Unfassbar, was es da alles gibt. Die Kollegen und auch ich waren begeistert. Man hätte keinen Kunden zu dem Zeitpunkt ins Büro einladen dürfen. Erklärungsbedarf, warum da viele Gummis rumflitschen.
Ich habe mal kurz nachgeschlagen, ne? Der ist in Venedig geboren, Giacomo.
Venedig.
Casanova.
Oh mein Gott, es wird mir warm ums Herz, weil du weißt. Oh.
Ja, genau. Das ist unser erstes Mal, war in Venedig.
Unser erstes Mal.
Du Regisseur, ich Bimi.
Und wir eine Intercom-Linie nur für uns beide. Und ich erinnere mich, das andere ist Geschichte. Ja.
Das war eine große Intercom-Installation. Und da hinter uns, schräg hinter uns, saß, das war in so einem riesigen Palazzo, nennt man das Palazzo?
Ja.
Ja, also in einem historischen Gebäude in der Nähe des Canale Grande. Und wir, irgendwie hat es gefunkt zwischen uns beiden, buchstäblich. Und hinter uns saß so derjenige, der den...
Der Intercom-Operator.
Richtig, genau. Danke.
Ja.
Und der hatte uns zugesichert, dass wir unsere diskrete Line haben, mit über dem, wo nur wir uns...
Also du meinst die Unfug-Line, da, wo man eben, was wir natürlich in unseren Jobs nicht viel machen,
natürlich
aber
nicht.
Wenn mal Zeit ist, ein kleines luftiges Sprüchlein, genau. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht, von wem der Gedanke kam, aber plötzlich stand dann auf dem Display, weil man ja verschiedene Namen geben kann, der Intercom, der jeweiligen Linie, stand plötzlich Canale Grande.
Und wir haben kommuniziert, Geschichten erzählt und ich drehe mich um und gucke in die Augen vom Operator Ben. Und der lacht und ich denke so, wieso lacht der? Der hat halt mitgehört.
Hat natürlich, muss überall mithören und wir dachten, wir wären nur unter uns. Mein Gott, ey. Davon wird es, glaube ich, auch in Zukunft noch mehrere Geschichten gehen. Heißt ja hier auch aus der Intercom.
Hast du eigentlich schon mal so ein Diskretionsfuck-up über die Intercom erlebt?
Nee.
Nee, ich auch nicht. Ich habe immer Angst davor, ne? Ich finde es immer unangenehm, wenn man so einen Hinweis kriegt. Du bist übrigens noch eingetastet.
Achso, oh ja, okay. Ja. Das gibt es natürlich öfters.
Ja, ja. Ja, nein, aber dann, ich krieg dann kurz Puls und denke, was habe ich in den letzten 10 Minuten alles gesagt und über wen?
Gut,
dann,
aber das ist auch ein bisschen Teamplay. Ich sage dann eigentlich immer auch, kein Mecker, soll ja nicht wie gerade in meiner Rolle als Regisseur nicht von oben herab, sondern kein Mecker, aber hier ist noch jemand eingeklinkt. Meistens höre ich es auch, wer es ist. Versuche den Namen dann meistens rauszuhalten, aber das ist dann eine gute Stimmung im Team auch ist, aber man sich auch ein Stück weit gegenseitig aufeinander achtet auch, ne? Weil da wird ja dann mitunter das ein oder andere jetzt nicht zwingend gelästert, aber eben auch mal gesprochen, was nicht für alle Ohren da ist.
Ja, und ich meine, es geht ja auch darum, wir sind ja beide mit in dieser Situation, haben 8 Stunden am Tag mindestens das Headset auf und befinden uns in hermetischen räumlichen Situationen, ja. Mitunter höchst konzentriert. Und dann wieder lange warten, da ist es ja wichtig, die Crew bei Laune zu halten. Und dann.
Da fällt mir gerade was ein. Du sprachst ja gerade von einem Fuck-up Intercom. Ja. Jetzt, ich glaube, du hast Indiskretion oder so gesagt, das war's bei dem, was mir gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle.
Komm, bitte.
So, und Veranstaltung in Köln, Intercom und eben der Klassiker, man muss mal aufs Klöchen, ja, da achten wir alle, die ja nun mal, wie du richtig sagst, 8 Stunden jeden Tag dieses Ding aufhaben und auf eintasten oder nicht eintasten, vor allem, wenn es Richtung WC geht, ja, und es ist mir, ich mache das jetzt knapp 20 Jahre lang, ein einziges Mal passiert und ich gehe beim Proben, Kunde war noch nicht da, war noch alles ein bisschen entspannt, Richtung WC. Und hab es, glaube ich, auch vorher noch irgendwie kommentiert. Ne? Achtet drauf, dass immer aus ist und so weiter. Man hat ein Witzchen oder irgendwas gemacht. Und ich kam nach diesen 3 Minuten wieder und alle grinsten mich an. Und ich guckte nach unten auf mein Beltpack und sah nur den Knopf leuchten, der mir zeigte, du bist eingeklinkt. Und ich habe mir, ich hab mich ein bisschen geärgert. Wir mussten natürlich alle sehr schmunzeln. Und ist glücklicherweise auch 15 Jahre her und naja, da achte ich jetzt doppelt und dreifach drauf. Tobi, ein ganz anderes Thema, weil es mich auch heute, habe ich mich irgendwie heute mit beschäftigt, dachte ich, lass uns mal über Aufregung und Nervosität
sprechen. Ja, sicher. Bei der Vorbereitung, lieber Jan, erinnerst du dich bei unserem ersten Treffen, das war auch hier in Berlin.
Ja, stimmt.
Habe ich gesagt, lass uns mal über Nervosität und Aufregung sprechen. Und da hast du gesagt, ja geil, ich bin nie aufgeregt, ich bin nie nervös. Und dann habe ich kurz dich nicht mehr gern gemocht. Da dachte ich so,
das kann ich gar nicht gesagt haben. Echt?
Doch, hast du. Als wir in Venedig zum ersten Mal zusammengearbeitet haben, dachte ich direkt, ach, Schatka, gute Stimme auf dem Ohr, den zu haben, das kann ich mir gut vorstellen. Und der weiß, was er tut. Und ich, kleine Lobhudelei, ne, mein Freund.
Dank, vielen Dank. Ja, war ein gut investierter 50er, den ich dir eben rübergeschoben habe.
Also, was ich sagen will, ist, wenn man da jemanden auf dem Ohr hat, der einem das Gefühl gibt, er hat den Überblick und sorgt dafür, dass ich als Bildmischer-Mann da nicht den ganzen Tag immer auf diesen Plan gucken muss. DIN A3, Schriftgröße 2 oder so. So.
Super Thema.
Dann ist das ein sehr gutes Gefühl. Und da dachte ich so, ja, okay, der ist wahrscheinlich wirklich, daran habe ich mich erinnert und dachte, der ist wirklich nicht nervös. Diesen Mann bringt nichts zum Umsch.
Okay, ja, da muss ich jetzt wirklich der Fairness auch mir gegenüber mal reingrätschen. Selbst wenn ich das in meinem jugendlichen Leichtsinn vielleicht gesagt haben sollte, entspricht das nicht der Realität. Ich kenne das mit Nervosität schon. Und interessanterweise, bei mir äußert sich das kurz bevor große Show, dann geht es meistens natürlich jetzt bei etwas kleineren Sachen, muss man fairerweise sagen, das geht ja wahrscheinlich auch nicht anders. Da ist man dann vielleicht ein bisschen abgebrüht, hat viel Erfahrung, aber wenn so ein bisschen Grenzen verschoben werden, viel Druck drin ist, ich werde müde. Also ich werde wirklich so schlagartig, mal ganz kurz müde, 2-3 Minuten nur, da könnte ich die Augen zumachen und wegpennen. Natürlich jetzt nicht irgendwie 5 Minuten, bevor es losgeht, weil da ist bei mir schon High Energy, sondern in dem Moment, wo es gerade einmal noch einen kurzen Moment geht, werde ich schlagartig müde.
Ich kenne den Effekt anders, aber ähnlich. Nein, lass es mich nochmal anders erklären. Bitte. Ich habe schon früh Erfahrungen gemacht mit Nervosität, die stört und die dazu führt, dass ich was nicht gut kann. Musik machen. 5. Schuljahr, Orgelunterricht, erstes Vorspiel, großes Publikum, ganzes Schützenzelt voll. Tobi steigt auf die Bühne, soll Yesterday von den Beatles spielen.
Sehr schön.
Und ich bin ein musikalisches Kerlchen schon damals gewesen, gut gelaunt, keine Frage, gar nicht drüber nachgedacht, da hoch und auf einmal macht's Klack und alles ist ganz schrecklich, fühlt sich auf einmal ganz schrecklich an, ganz ungewohnt, ganz
wie so ein Blackout.
Ich leg los, spiele, schaffe es nur, die beiden A-Teile einmal zu spielen und dann, wenn dann kommt, why she had to go, da bin ich überhaupt nicht angekommen. Da war vorher schon nämlich Fine, sage ich jetzt mal, und weil alles weg. Und mein Orgellehrer guckt mich so mit großen Augen von der Seite an und stürzt zum Inspizientenpult, holt die Urkunde, hier bitte. Applaus.
Applaus, Tobi Krämer, danke.
Das war ja mal kurz. Also, da ist irgendwas passiert, da hat mich irgendwas total nervös gemacht, da war ich dann auf einmal sehr aufgeregt und das hat dazu geführt, dass die Leistung nicht abrufbar war.
Mir kommt da gerade eine Geschichte auch aus meiner beruflichen Vergangenheit, da auch denke ich auch öfters drüber nach. Da ging es gar nicht um mich oder jemand aus meiner Crew oder Tech-Crew, sondern es ging am Ende darum, es gab eine Jubiläumveranstaltung, es sollten irgendwie 600 Gäste kommen, sowohl Kunden als auch Mitarbeiter. Und unsere Empfehlung war, einen externen Moderator einzukaufen, der durch den Abend, durchs Programm leitet. Aber es wurde auch gesagt, wir haben hier einen Vertriebler bei uns im Team und das ist so eine richtige Rampensau. Also der rockt eine Bühne, der macht das zigfach und so weiter. Und wir haben zwar das versucht, ein bisschen einzusortieren, haben dem Kunden aber dann auch vertraut und geglaubt. Klar, ich meine, blieb am Ende auch nichts anderes übrig. Und dann kam dieser Vertriebler, netter Typ auch, kam zur Probe und seine erste Reaktion da war schon sehr, sehr begeistert von diesem schön hergerichteten Raum. 600 Leute, Licht, große Bühne, das macht er dann auch schon mit allem was. Und das habe ich noch verortet, so als positiv überrascht. Oh, das ist aber hier groß, das sieht schön aus. Also mehr eine positive Energie, die sich irgendwie steigert. Probe war okay. Und dann kam ein Faktor eben hinzu, die Türen öffneten sich und 600 Leute saßen da. Und man merkte, wie hinten Backstage ihm das, glaube ich, bewusst wurde. Ne? Weil offensichtlich war es eher so 15 Leute Vertriebsseminar, was er gerockt hat, was ich auch glaube. War, wie gesagt, ein cooler Typ, auch spritzig so in der Vorabkommunikation. Ne? Oder eben auch mal vielleicht nach einer Konferenz an der Hotelbar, wo dann eben Gespräche weitergeführt werden und dann ist man Entertainer oder wie auch immer. Also, das änderte sich meiner Ansicht nach schlagartig, als er realisierte, 600 Leute, viel Licht, hell, obwohl wir das geprobt haben. Irgendein Opening-Film, wie auch immer, Aufgang-Jingle. Er kam auf die Bühne. Ich saß oben in der Regie. Und dann begann wirklich der Horror. Also für ihn vor allem. Und irgendwie auch für mich, weil es war so Fremdschämen. Weil das Erste, was übers Headset kam, war nicht eine schmissige Begrüßung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier alle da sind. Sondern ein sehr geehrte. ein Schnauben. Mhm. Und man merkte seine, das konnte er auch gar nicht kaschieren. Nicht uns gegenüber, weil wir ihn ein bisschen kennengelernt hatten durch Vorgespräche und Probe. Sonst war offensichtlich für auch alle. Und er tat mir so leid. Ich habe auch gar nicht an das gesamte Event gedacht, wo ich dachte, okay, wie kriegen wir das jetzt hier erfolgreich rum? Sondern ich habe vor allem an ihn als Mensch gedacht, dass wir ihm also irgendwie helfen müssen, da rauszukommen, auch nicht das Gesicht zu verlieren und dass es ein Erfolg, sowohl Event als auch für ihn irgendwie ist. Und ja, ich muss sagen, es gab ein Mittel. Ich konnte natürlich nicht auf die Bühne gehen, ich konnte nicht Händchen halten oder irgendwas. Ich konnte nicht selber die Moderation zum Glück nicht übernehmen. Aber wir haben danach, nachdem er sich dann durch das erste Begrüßungsding durchgearbeitet, gekämpft, also wirklich gekämpft hatte, haben wir dann hinter der Backstage, habe ich schon gesagt, organisieren wir mal hier mal ein Schnäpschen. Ne? Was ja natürlich kein probates Mittel ist, will ich an dieser Stelle ganz ja klar sagen. Aber das hat ihn ein bisschen runtergebracht und somit haben wir ihn dann seine flatternden Nerven ein wenig beruhigt.
Diese störenden Faktoren abzustellen, ist, glaube ich, das Wichtigste in dem Zusammenhang. Und wenn ich stimmt, so, ja, wenn ich so Kamera, On-Camera-Trainings mache mit Menschen, die keine professionellen Moderatoren, Moderatoren sind, die aber mal was sagen sollen, entweder vor Kamera oder vor Publikum, dann sagen wir immer, dass die einerseits die Bereitstellung des Materials, also des Textes, total wichtig ist. Also das galt auch für mich, auch fürs Musikmachen. Ich wollte immer, oder ich habe gemerkt, wenn ich gut vorbereitet bin, also wenn ich das, wir haben immer gesagt, unter Wasser im Kopf stand, irgendwie abliefern kann, dann ist das so internalisiert, dann kann da schon mal nichts mehr schiefgehen. Beziehungsweise dann kann mich ein blendender Scheinwerfer oder jemand, der in der ersten Reihe sitzt und auf sein Handy guckt, nicht mehr so rausbringen, dass ich auf einmal zusammenklappe und dass da nichts passiert.
So. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Mir hat mal geholfen, ich hatte auch eine Situation, hat ein Kunde auch angerufen, es ging um eine Veranstaltung, in dem Fall war es in Istanbul, Vorstellung eines neuen Produktes, ich sollte es inszenieren, habe mich da auch sehr darauf gefreut, habe den Job auch bekommen. Ich wusste aber auch, dass so meine Grenzen und Mühchen schon sich ein bisschen verschoben hat, ne? Das war sehr viel Druck drin und ich habe was geschrieben, der Kunde war angetan von der Idee, wir haben es geprobt, wir haben ein Bühnenbild aufgebaut. Ich hatte gesagt, Istanbul, das ist insofern relevant, als dass eben die Bühnenrequisite vom Messebau mitgenommen wurde. Und ich saß zu Hause 4 Tage vor diesem Event, 3 oder 4 Tage vor dem Event und plötzlich kam genau diese Nervosität, Aufgeregtheit, sogar noch negativer. Ich war so froh, ich über diesen Job ursprünglich war, den bekommen zu haben und diesen ganzen Prozess mitgestaltet zu haben, dachte ich mir, oh Mist, ey, warum hast du diesen Job bekommen? Klappt das alles? Kommt das Zeug da an? Kommt das ganz an? Sieht das auf der Bühne so aus? Klar, wir haben Generalprobe auch in Deutschland gemacht, der Kunde hat das alles abgenommen, aber auf einer finalen Szenenfläche wirkt es dann nochmal anders. Passt das alles? Und vor allem, kommt das beim Publikum an? Also trägt die Story? Schafft das den Eindruck, den der Kunde, den ich ihm ein bisschen versprochen oder da hingedeutet habe, den er sich auf jeden Fall erhofft. Ich hatte nur negative Gedanken, die so weit gingen, dass ich sagte, hätte ich doch diesen Job nicht bekommen. Mhm. Total schlimm eigentlich.
Fühlt sich scheiße an. Ne?
Fühlt sich richtig scheiße. So, und warum auch immer, ich weiß nicht, was passiert, es war auf jeden Fall kein Schnaps im Spiel, warum auch immer, ich bin am nächsten Tag dann, also 3 Tage vor diesem Event, bin ich dann aufgewacht und hatte plötzlich einen Gedanken im Kopf, der mich bis heute noch trägt, weil ich da oft drüber nachdenke. Und ich habe gesagt, wiederum in 4 Tagen, also einen Tag nach Veranstaltung, wache ich in Istanbul in einem Hotel auf und die Veranstaltung ist vorbei. Ja. Was kann passieren? Ich habe es also mir wirklich mal nicht visualisiert, sondern so ein bisschen verbal in meinen Kopf reingetrichtert. Variante 1, auf die ich kam, also relativ so runtergebrochen, ich wollte jetzt keine Doktorarbeit draus machen, aber Variante 1 war, der Kunde ist exorbitant begeistert. Alles hat funktioniert, die Leute drehen durch, alles cool, Kunde dreht durch, alle happy. Wunderbar, positiv. Variante 2, die ich mir so erdacht habe, ist, Kunde ist zufrieden, das war gut, okay oder gut, haben die Ziele erreicht, Punkt. Also auch positiv, ja, nicht exorbitant und kein Feuerwerk der Emotionen, aber gut. Und Variante 3 ist, Kunde ist unzufrieden und fand es nicht gut, dann ist das eben mein Kunde nicht mehr, ist das Resultat. Mhm. Trotz alledem werde ich in diesem Hotelzimmer aufwachen, trotz alledem werde ich mir einen leckeren türkischen Kaffee reinfallen und ich fahre nach Hause, das Leben geht weiter. Zwar mit einer Zäsur, da muss man ein bisschen aufarbeiten, das Ego ist ein bisschen angekratzt, aber von allen drei Varianten schienen mir, nicht nur schienen, sondern sind zwei gut, eine schlecht, aber trotzdem zukunftsfähig quasi. Und das, da denke ich oft drüber nach. Und das habe ich wirklich in meinem Kopf und kann mich da so ein bisschen erden, ein bisschen runterregeln, wenn ich nervös werde, ein bisschen Zweifel.
Ja, ich fühle es voll. Ich habe sowas Ähnliches auch schon erlebt und gemacht. Also diese Strategie. Und dabei geht es ja darum, einfach Sicherheit zu schaffen. Also Sicherheit steht der Angst gegenüber, die man vielleicht entwickelt. Oder der Sorge, die man entwickelt. Ne?
Und genau, und Sicherheit, du sagtest es eben meiner Ansicht nach ein Thema der Vorbereitung. Ne? Je besser man vorbereitet ist, desto mehr kann man reagieren letztlich auf Situationen. Und ich glaube, was total da noch reinkommt, ist eben das Thema Erfahrung letztlich. Ne? Es wird immer irgendwas schief gehen, irgendwas funktioniert nicht, gerade technisch kann irgendwas mal abfackeln oder sollte nicht, sage ich auch meinen Kunden immer, wird mit großer Sicherheit nicht passieren, aber eine kleine Mini-Chance, dass da irgendwie was passiert, steht einfach im Raum. Ne? Und ich finde, je mehr Erfahrung man gemacht hat und auch reagiert hat, richtig oder falsch, ist ja erstmal egal. Schon ist der Werkzeugkasten quasi gefüllter, wieder mehr mit einem Werkzeug. Und das schafft mir sehr viel Sicherheit. Ich sagte, okay, ich habe irgendwie schon 30, 40 Situationen erlebt, die haben wir irgendwie gemeistert. Und ich weiß jetzt auch, was zur Lösung des Problems führt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das sich auch, und ich glaube, das habe ich eben auch schon mal gesagt, das bewusst machen. Das hilft mir auch immer, das sich wie ein Mantra nicht einzureden, sondern eben bewusst zu machen, ey, Schatka, du hast das doch schon mal, das weißt du auch alles, das funktioniert und also entspann dich.
Ich finde, einen Moment ist da drin auch noch total interessant. Du hast gesagt, dann habe ich diesen Job bekommen, diesen, auf den ich mich freue, weil er ist herausfordernd, das ist vielleicht ein Schritt nach vorne und so. Und dann ist das Step up für mich, das ist was Besonderes. Und dann kurz davor denke ich so, Alter, scheiße, jetzt habe ich dieses Ding am Bein und es fühlt sich nicht gut an. Und ich bin aufgeregt und ich bin nervös. Und eine Kollegin hat vor vielen, vielen Jahren mal zu mir gesagt, was sie sich dann immer, du hast eben auch das Stichwort Mantra benutzt, und ihr Mantra war dann immer, ich bin angetreten in diesem Beruf, um genau das zu machen. Jetzt bin ich kurz davor. Also zieh's jetzt auch durch. Also da musst du jetzt durch, ne?
Ja, und vor allem ist es eigentlich ja total schade, weil der Weg dahin, ne, also wenn das ein stressiger Kunde oder irgendwelche Rahmenbedingungen sind, die nur Steine in den Weg geschmissen werden oder, ne, dann kann man vielleicht von negativen Empfindungen auch noch ein bisschen angetriggert werden oder wie auch immer. Aber das war alles wunderbar. Das war harmonisch auf Augenhöhe und ich habe mich wirklich fast über mich selber geärgert, dass ich diesen Moment irgendwie hatte, der mich da so runtergerissen hat, und war total froh, wie gesagt, woher auch immer der Gedanke kam, dass ja eigentlich nichts Schlimmes, richtig Schlimmes passieren kann. Ne? Und das heißt natürlich nicht, dass ein unzufriedener Kunde irgendwie mein Ziel ist, wollen wir ja alle nicht. Ne? Aber selbst die Option, dass irgendwas nicht funktioniert und damit umzugehen, hat mir sehr geholfen.
Ja, Kollege von mir, den ich schon lange kenne, der jung in unser Team gekommen ist, jetzt mittlerweile auch viele Erfahrungen gesammelt hat, mit dem habe ich letztes Jahr Blauer Panther gemacht, also Bayerischer Fernsehpreis. Er musste zum ersten Mal die Verantwortung für den blauen Teppich übernehmen. Relativ komplexe Sendung, also mit teilweise live und dann zwischendurch immer kurze Zuspielungen von EVS und ein Riesengewusel und unterschiedliche Begehrlichkeiten von den Stakeholdern und so weiter und so weiter. Und ich dachte so, wow, ganz schöner Klopper für ihn jetzt. Also für uns alle, ist ja nicht ganz ohne sowas. Und dann standen wir da so und ich sag so, und, wie fühlt es sich an? Und dann sagt er so, und ich dachte so, früher, ich hätte mir an seiner Stelle einfach in die Hose geschissen. So. Gleich sind wir live und ich weiß nicht, was passiert irgendwie. Kann alles passieren. Und dann sagt er so, weißt du, an was ich eben gedacht habe? Ich habe gedacht, wie es denn morgen früh ist, wenn wir da im Hotel beim Frühstück sitzen.
Ja.
Dann dachte ich so, wow.
Guter Gedanke.
Ja, ne? Ist eigentlich genau das Ganze. Etwas komprimierter so, ne? Aber die, ja, es funktioniert. Das Label geht weiter.
Genau. Und Event genauso wie TV ist ja nun mal echt auch nicht nur emotional, sondern auch von Druck aufgeladen mitunter. Und ich denke, es ist auch unsere Aufgabe in unseren Rollen oder eigentlich auch als gesamtes Team, jeder sollte eher den Druck rausnehmen und sich genau solche Sachen bewusst machen.
Ja, aber was es jetzt vielleicht auch noch gilt zu sagen, ist, bei Abwesenheit von Unsicherheiten, bei Abwesenheit von Nervosität und bei nach guter Vorbereitung und vielleicht auch mit dem Wissen von einem guten Team getragen zu werden, da passiert es ja dann auch, dass in Abgrenzung zu all dem Schlechten auf einmal der Effekt sich einstellt, dass mehr als 100% bei rauskommen. Dass man irgendwie auf einmal so über, ja, das Gefühl hat, hier tragen uns gerade irgendwelche Flügel.
Also das ja, ist so. Und vor allem, also gerade wenn ich jetzt in dein Gesicht gucke und wir haben eben ja kurz über Venedig, unser erstes Zusammentreffen und die Intercom gesprochen, vor allem der Humor. Also klar, alles sehr ernst nehmen, aber eben auch mal sich so ein bisschen, also es darf auch mal was Amüsantes einfach gesprochen werden. Ne? Man hängt da einfach sehr, sehr viele Stunden in einem Team zusammen und ich glaube, das unterstützt oder stützt jeweils die anderen auch, wenn man sagt, hey, das ist einfach ein cooler Job, ja, sehr viel Druck, da ist vielleicht Aufregung bei Individuen auf der Bühne, beim Kunden und so weiter. Aber mal ein bisschen lachen und das haben wir, glaube ich, wir beide vor allem, lustigen Vögel, haben wir das auch, glaube ich, sehr kultiviert, würde ich sagen.
Und jetzt wird es nochmal kurz ernst, ne? Ich wollte gerade sagen Cringe-Time, aber eigentlich meinte ich Crunch-Time. Also wie, wenn es auf einmal um die Wurst geht, also wenn was Unvorhergesehenes passiert und Krise angesagt ist, dann geht es ja darum, die Nerven zu behalten und Energien irgendwo abzurufen und Ruhe zu bewahren. Und das ist eigentlich auch ein exquisiter Zeitpunkt, um ganz nervös zu werden und die Fassung zu verlieren. Das darf natürlich nicht sein.
Also, nee, ich meine, auf gar keinen Fall.
Bei der christlichen Seefahrt und bei der Luftfahrt wird das trainiert ohne Ende, weil alles geht dann automatisch, jeder Handgriff sitzt. Bei der Fernsehsendung oder auf dem Event, bei der Großveranstaltung kann man sowas kaum proben. Aber ja, dann kommt es darauf an, die Nerven zu behalten. Das finde ich dann auch immer faszinierend, was dann manchmal in den Leuten freigesetzt wird an, wo hat er das denn jetzt hergeholt oder wie hat sie denn das jetzt gemanagt auf einmal, so die Krise zu überwinden, also die Lösung herbeizuführen, das kaputte Bauteil in Windeseile auszuwechseln und jetzt läuft es auf einmal wieder. Das liegt ja aber auch nur daran, dass, ja, woran liegt das? An dem guten Team, an der guten Vorbereitung, an der Selbstsicherheit, also die,
ja,
könnte man ja keinem verdenken, dann auch abzukacken, zu sagen, Alter, ich flippe aus, ich kann nicht mehr. So,
ne? Ja, ich finde, da trennt sich eben mitunter auch ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Stimmt.
Weil ist ja in jeder Lebenslage, finde ich, wenn man irgendwie Ruhe bekommen möchte und gerade in Krisensituationen, wenn irgendwas nicht funktioniert beim Event im TV, gilt es ja, Ruhe reinzubringen, um möglichst schnell eine Lösung zu finden und ein Problem zu lösen. Und Ruhe erreicht man auf jeden Fall meines Dafürhaltens nicht durch Lautstärke. Ne? Also wenn dann über die Intercom losgeschrien wird und diskutiert wird, warum das Problem dann jetzt da ist, und das dürfte doch gar nicht sein, weil das Bauteil ja so teuer ist, ne? Dann spricht man einfach viele Minuten über, meiner Ansicht nach, für den Moment total Unsinniges. Vielleicht geht mit einem die Nervosität durch und vielleicht denkt man auch gar nicht in dem Moment an die Problemlösung, sondern eben an sowas wie Schuldfrage und war das mein Fehler oder völlig irrelevante Punkte meiner Ansicht nach für den Moment. Und dann galoppiert es vielleicht mit einem nach vorne. Und ich glaube, Ruhe zu bewahren, atmen, Riesenthema, einfach mal durchatmen. Ich sage immer, ich denke immer an Ali. Atmen, lächeln, Impulskontrolle. Hilft immer. Irgendein Thema kommt.
Geil,
ich atme, ich lächle mal für mich, egal wie die Situation ist, ob sie zum Lächeln oder nicht ist. Und dann natürlich ist nicht mein Impuls, irgendwie wegzurennen oder irgendwo auf einer Bühne schreiend irgendwas zu machen. Aber das Problem hat sich nach den ersten Bausteinen, Atmen und Lächeln, fast schon ein bisschen nicht reguliert. Aber meine Handlungsmöglichkeiten werden klarer, würde ich sagen. Ali.
Wow.
Tiefer Griff in meine Handwerkskiste gerade.
Gut, gut. Wir haben ja über Aufregung und Nervosität gesprochen. Es gibt noch eine andere körperliche Reaktion, das ist Wut. Ne? Also ich meine, die Leute, die über die Intercom schreien, ich mag die nicht. Ne? Also die Unruhe reinbringen und das ist ja eine Form von Gewalt auch. Und die, also diese, ja,
oder Hilflosigkeit.
Ja, ja, genau.
So, ne? Das ist ja nicht unbedingt immer nur ein charakterliches Ding. Irgendwie, das gibt es ja auch zu Genüge, nicht nur auf der Intercom. Ich denke, du und auch jeder, der hier zuhört, wird da Beispiele aus der Vergangenheit vielleicht auch haben, aber viel Hilflosigkeit, viel Anspannung, viel Druck, der sich auf, wie ich finde, falsche Art
raus. Ich hatte letztens einen Wutanfall.
Echt?
Ja.
Du bist sowas fähig?
Das ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr, sehr selten passiert. Aber wenn es dann so weit kommt, dann ist das auch ein Gradmesser dafür. Ein Lackmustest dafür, wie scheiße es hier gerade läuft. Und dann ist das ist ein bisschen... Ich habe mich kurz auch damit beschäftigt, das ist ein unabgesprochenes Thema, aber wie das dann zu so einer Wut kommen kann. Also die ist in, ja, es ist verbal, es ist kontrolliert. Also kontrolliert ist vielleicht das falsche Wort, aber es bleibt immer noch, also der Tonmeister, mit dem ich dann in der Pause dann fast unter Tränen dann gesagt hat, ich bin, also zu dem ich fast unter Tränen gesagt habe, oh, das ist mir so unangenehm, dass mir irgendwas passiert ist. Er meinte so, ich habe dich noch nie, also ich habe noch nie jemanden so intelligent beleidigen hören wie dich. Aber das sage ich jetzt nicht, um mich zu rühmen. Genau. Aber das ist, manchmal ist das natürlich auch ein, da durchzugreifen, das geht ja manchmal nicht anders. Also während der Preisverleihung die Bar offen zu halten. Also wir sprechen von der Fernsehaufzeichnung und im Hintergrund, ich meine Preisverleihung, das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, Pläne und Timing. Aber wenn, wir kennen das ja alle, die Preisverleihung dauert dann irgendwann 3 Stunden und dann gehen die ersten Leute an die Bar und dann wird es geklirre und dann wird da legen die los mit Saufen und dann ist es laut und irgendjemand steht unter Tränen auf der Bühne und dankt seiner Familie und den Hinterhörstor. Skoll! Salute, Nastrovje, klirr, und vorne ist, ja, ist auch egal. Und dann ist, da bin ich ausgeflippt.
Oh, und dann, ich überlege gerade, ob ich sagen kann, ich wäre gern dabei gewesen. Eigentlich nicht.
Das war, dann war es kurz auch, Kunde hat dann dafür gesorgt, dass die Bar geschlossen wurde. Und es waren alle ganz andächtig. Gut, es hat dann eine Dreiviertelstunde gedauert, dann war die Bar wieder offen und mir war es aber dann auch irgendwann scheißegal. Aber das war einfach auch eine schlecht getimte Veranstaltung. Ne? Also
ja, Pläne und Timing, ein wunderbares Thema. Ich bin so oft verwirrt, wie die Meinungen zu Timings in der planerischen Phase zustande kommen. Und habe das Gefühl, dass das wie wünscht dir was ist. Wir müssen um 16 Uhr zwingend fertig sein, weil dann irgendwie ein Shuttle nach irgendwo geht, wissend, dass alle Agenda-Bausteine nie im Leben das hergeben. Aber muss so sein, heißt, alle Zeiten werden angepasst. Finde ich schon hin und wieder ein bisschen suspekt, ne? Weise auch öfters drauf hin, will der auch nicht immer der Klugscheißer irgendwie sein. Aber boah, das ist schon ein Thema, was mich sehr beschäftigt.
Es nervt halt einfach. Also wenn ich jetzt Beamy-Jobs mache und du sitzt, dann kriegst du den Ablauf vorgelegt und siehst schon Begrüßung durch die Moderatorin, erste Worte des CEO. So, 2:30. Da denkst du, wollt ihr uns verarschen? Wenn wir da unter 10 Minuten durchkommen, dann ist das gut gelaufen.
Ja.
Und dann ist das eine Veranstaltung, die dauert 2 Stunden. Und dann denkst du so, ja, wer fliegt denn jetzt alles da hinten raus? Oder was? Wir haben doch nachher nur Stress hier.
Ja, ich weiß genau, was
das sind. Das sind handwerkliche Unzulänglichkeiten.
Ja, hin und wieder, glaube ich, aber auch nicht änderbar irgendwie. Also leider, weil da Befindlichkeiten mit reingehen und wenn der eine 15 Minuten spricht, dann darf ich auch 15 Minuten, ne? Und auf keinen Fall in 10, ne? Das ist ja auch so ein Thema, ne? Die dann eben reinkommen und, ne? Oder natürlich immer der Redetimer, der runterläuft im Vorschau-Monitor, ganz wunderbar, wo man denkt, ja klar, das Ding gibt's ja jetzt da, ich spreche das dann auch bei den Proben an, was wollen sie da, also nicht was wollen sie, ist ja nicht wünscht dir was, sondern ich gebe ihnen hier die 15 Minuten, die abgestimmt waren, da drauf und das wird geflissentlich einfach mal ignoriert, besser noch teilweise sogar onstage kommentiert. Ja, meine Zeit ist leider seit 2 Minuten durch, aber thematisch nochmal wo ich mir sage, oh, also wenn du schon die nicht beachtest, dann kommentiere sie doch bitte nicht. Oh, hier blinkt es schon schön rot vor mir. Ja, also alles schon.
Was bedeutet das rote Blinken?
Unfassbar. Also ich giggle dann in mich rein, weil ich dann denke, ja gut, ich meine, das ist ja am Ende nicht meine Firma, nicht meine Show, aber man tut sich eben keinen Gefallen. Oder? Ich bin da auch oft hilflos, weil ich gar nicht weiß, kann ich da in irgendeiner Form irgendwie helfen? Geht ja nicht von meiner Rolle aus.
Hauptversammlung, ne? DAX, also börsennotiertes Unternehmen, Hauptversammlung, alle Aktionärinnen und Aktionäre da und dann dürfen sie ja alle immer reden und so. Das finde ich auch immer schön, wenn die Zeit dann abgelaufen ist und dann der Chairman sagen muss, sie haben jetzt aber, jetzt wissen sie aber, was das Programm. Und Das ist das eine. Aber ich habe es letztens erlebt, das finde ich eigentlich ganz, also es ist super unelegant, das kommt ja eigentlich auch nicht in Frage, aber das United Nations, das, das Vortreffen für Brasilien, Klimakonferenz in Bonn, das sind ja Politikerinnen und Politiker, also Abgesandte, die dann Rederecht haben und das, dann die Uhr läuft halt runter und dann geht das Mikro automatisch aus, dann ist tatsächlich Ende Gelände. Das finde ich eigentlich ganz gut, das gefällt mir.
Ich habe eine Geschichte gehabt, die relativ in die ähnliche Richtung geht, aber die ich finde ein bisschen höflicher und charmanter. Wobei das ja nicht unhöflich ist, wenn es abgestimmt ist. Ne? Wenn es heißt, ihr habt 5 Minuten und dann wird das Mikro ausgemacht und man hält sich nicht dran, dann ist man ja selber schuld. Aber wir hatten in einer Veranstaltung damit gearbeitet, es ging auch so ein bisschen um Nachhaltigkeit insgesamt. Und dann hatten wir gesagt, oder die Projektleiterin hatte gesagt, wir spielen die letzte Minute des Timers, der auch nur sichtbar ist für den Redner, wir spielen eine kleine Audiodatei ein, so ein Blättergerasche, was so thematisch, so ein bisschen Natur und so weiter da war, was so ganz subtil reingespielt worden ist und auch nicht nervig, heißt ja auch in der letzten Minute kann man natürlich wichtige Inhalte irgendwie transportieren, muss man ja auch an den Zuschauer denken und das habe ich dann über die letzte Minute so langsam hochgefadet, dass das so die letzten 10-7 Sekunden dann wirklich störend war oder 5 Sekunden und der Effekt war total faszinierend. Der erste Redner, bei dem wir das eingesetzt haben, hat es auch sofort einmal kurz kommentiert, meinte, oh, das Blättergeraschel, noch 1 Minute hier, da muss ich mich kurz fassen und hat das dann auch getan und die waren alle, also ohne Scheiß, alle in ihrer Zeit fertig, haben dann eben den Abbinder noch wunderbar hinbekommen. Ein sehr charmantes Mittel, fand ich.
Ist das nicht, das kommt doch eigentlich von den Oscars, ne?
Genau, habe ich gerade auch dran gedacht, ja.
Genau. Und das, ich habe ja lange Zeit die Verleihung vom Deutschen Filmpreis.
Achso, ich dachte, du sagst gerade, du hast natürlich jahrelang die Oscars gemacht, natürlich.
Der Deutsche Filmpreis, das war dann anfänglich mit meiner Big Band, also die ich dirigiert habe, später dann mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg. Und dann ist er dann aufgeteilt in Bronze, Silber und Gold. Und Bernd Eichinger, der damals noch lebte, das muss 2010 gewesen sein oder so, oder 2009, hat, ich weiß nicht mehr für welchen Film, das ist mir etwas unangenehm, aber hat die Lola in Bronze gewonnen. Und Bernd Eichinger war eine große Nummer in der Filmakademie. Und der war so wütend, dass er die Lola in Bronze bekommen hat, nur, also den 3. Preis am Ende der Show. Und dann Regisseur Utz Weber gibt mir das Signal, Tobias, fang an zu spielen. Seine Zeit ist abgelaufen. Ich so, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann jetzt nicht, Bernd Eichinger steht auf der Bühne mit der Bronze und Lola
nicht,
in der Hand.
Du kannst sie nicht wegbügeln.
Genau. Und ich soll jetzt anfangen zu spielen. Genau, das ist während der Sendung, macht man es ein paar Mal, aber bei ihm doch nicht. Und das ist auch wie unangenehm und so. Und er hatte ja so einen Spaß, mich loszuschicken. Und dann haben wir angefangen zu spielen und dann so ganz leise und dann immer lauter, wie es halt so ist. Und dann dreht der Eichinger sich so zu mir um. Und macht so eine Geste und ich dachte mir, der haut mir gleich seine
Lola
über den Kopf. So, genau. Aber dann, ja.
Mir fällt gerade ein, wie ich finde, nettes Anekdötchen ein, wo wir gerade über Timing oder Delay oder Ähnliches sprechen, weil oft sind das noch nicht mal planerische irgendwie Fehler oder Fehler, über Fehler sprechen finde ich ohnehin schwierig. Das sind hin und wieder spontane Gegebenheiten, die aus einer Kombination aus Höflichkeit und Hierarchie irgendwie kommen. Ne? Also je höher die hierarchische Ebene da irgendwie ist, desto egaler wird Zeit, habe ich hin und wieder das Gefühl. Ich hatte eine Veranstaltung auch hier in Berlin im Estrel, was du ja sicherlich kennst, ein sehr, sehr großes Gebäude mit langem Wegen. Und wir waren irgendwie 2.500 Leute, schöne Arena aufgebaut mit allen Pipapo. Und die Besonderheit war, dass sich der internationale Chef, also der CEO von allem, angekündigt hatte als Gast. Große Wertschätzung, alle waren wirklich happy.
Der Chef von allem.
Der Chef von alles war quasi da. Und wie das ja dann auch üblich ist, der war natürlich, der sollte auch reden, Handkeule in die Hand, also war zu keiner Probe da, das war auch völlig in Ordnung, kam also irgendwie 10 Minuten vor geplanten Veranstaltungsbeginn da rein, Platz erste Reihe, reserviert, also alles normal. Ich war auch nicht nervös, dass er so kurz vor knapp kam und dann alle Gäste hatten natürlich vorher so ein Entree und ein bisschen Getränke und bababa und waren dann eben alle da und alle warteten nur, also auch meine ganze Tech-Crew, auf das, okay, kundenseitig, wir können jetzt gleich hoffentlich pünktlich starten. Und dann kam ein höflicher Mensch rund um die Entourage, um den CEO drumherum und fragte, ob er denn noch einen Getränkewunsch hatte. So, und das wurde dann auch, ich fragte dann über die Intercom Kunden mal nach, können wir denn jetzt starten? Ja, wir müssen noch kurz warten. Der CEO hätte dennoch gerne ein Getränk, nämlich, und fragte man, ob er einen Kaffee haben wollte. Und er sagte, oh, gerne einen Cappuccino. Und das hört sich jetzt sehr kleinteilig an von den Informationen, ist aber insofern wichtig, als dass, wenn man das Estrel kennt, der Filterkaffee Tür raus wäre, aber der leckere Cappuccino fast wie eine kleine Weltreise ist. Man muss also wirklich weite Wege gehen, um diesen Cappuccino ihm zu besorgen. Und hier setzt meiner Ansicht nach die Hierarchie leider ein oder die Angst vor Hierarchie vielleicht ein bisschen. Ich glaube, man hätte dem Herrn, ganz netter Typ, hab mit dem oft gearbeitet, ganz, ganz netter, angenehmer Typ, einfach sagen können, oh, lieber CEO, der Cappuccino, das könnte insofern ein bisschen schwierig werden, weil dann würden wir 15 Minuten später starten. Man muss erstmal dahin, Cappuccino holen und selbst wenn man ihn telefonisch irgendwo bestellt, 10 Minuten auf jeden Fall. Und er hätte mit 100%iger Sicherheit gesagt, ey, nee, auf gar keinen Fall. Weil ich will ja hin, ich dass hier meine 2.500 Mitarbeiter warten und wie bestellt und nicht abgeholt hier rumsitzen, nur damit ich noch mal ein kleines Cappuccinochen irgendwie mir reinziehen kann. So, aber dieser Schneid, weiß ich nicht, aber diese Information wurde natürlich ein bisschen nachvollziehbarerweise auch ausgespart. Wir starteten dann also direkt beim ohnehin unrealistischen Zeitplan mit 15 Minuten Delay. Und das finde ich dann schwierig. Also ich meine, mir ist es egal, aber ich bin da und mein Tech-Crew irgendwie auch. Aber alleine für die Gäste, ne? Die waren alle pünktlich und er hat ja auch nichts falsch gemacht und man hätte ihm das einfach sagen müssen. Er hätte, wie gesagt, zu 100% ganz klar gesagt, nee, dann auf keinen Fall. Also die Opening-Show war eine Stunde lang mit ein paar Reden und dann trinkt man eben lecker Cappuccino. Und wäre auch nicht der Erste gewesen an dem Tag, würde ich mal mutmaßen. Naja, Timing und Plan.
Get me to the church on time. Sinatra hat das mal gesungen. Vergangenes Wochenende hat ein Kollege von mir geheiratet. Wir saßen alle in der Kirche. Und der Pfarrer steht an der Tür und die kommen nicht. Ja, also Braut und Bräutigam sollen zusammenkommen. Jetzt sind schon 5 Minuten drüber.
Es wurde nicht die Hochzeitsnacht vorgezogen, hoffentlich. Man weiß.
Also, die Band, die große Band, viele Sängerinnen und Sänger vorne sind am Proben, also mit der Hochzeitsgesellschaft werden noch Lieder einstudiert. Es war wirklich, wirklich gut, richtig geile Band, alles richtig nice und die ganze Familie involviert, alle voll musikalisch, alles total ausgecheckt. Aber ich dachte die ganze Zeit, ich werde jetzt hier aber wirklich langsam nervös, wo bleiben die denn? Was ist denn da los? Und dann, das dauert 10 Minuten. Und die Schwester vom Bräutigam war auch noch involviert in das Proben und die blieb so cool. Und ich dachte, ja gut, sie kam 20 Minuten zu spät. Es wurde aber nicht gesagt, warum. Und das gefiel mir überhaupt nicht. Und dann auf der Hochzeitsfeier habe ich mich so an die Brautmutter so rangeschlichen und mit der so, also das war ein. Nicht nur deswegen natürlich, aber ein schönes Gespräch geführt und versucht rauszukriegen.
Du wolltest das unbedingt wissen. Hat dir keine Ruhe gelassen?
Nein, sie hat es nicht rausgelassen. Und dann am Abend, als es dann wir uns dann verabschiedet haben, auch nochmal zum Bräutigam gegangen und gesagt, das war so eine tolle Hochzeit. Gerade die Messe war ja toll und so.
Aber.
aber ich war nicht so explizit. Ich habe nicht gesagt, was ist denn los? Und ich dachte, er sagt dann so, ja, und dann sind wir mit dem Auto und dann stand da ein Elefant und dann kam eine Flutwelle und bla bla bla. Nichts. Sie haben uns einfach im Unklaren gelassen.
Und hatte ich wahnsinnig
gemacht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich finde, unser Podcast sollte so eine investigative Komponente noch bekommen.
Auf jeden Fall nachfragen, nachhorchen, reinstochern.
Das heißt, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt
Tobias Krämer und
Jan-Niklas Schatka.
Decken auf.
Tschüss.
Schön, dass du da warst.
Ja, danke. Ich bleibe.
Ahoi.
Tschüss.